Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Bevor ich ins echte Thema dieses Podcasts hineingehe, also weiter der Karwoche entlang und Hintergrundinformationen gebend, möchte ich Ihnen einfach erzählen, auch dass ich heute einen wunderschönen Tag hatte. Heute am Vormittag habe ich mit meiner lieben Lektorin, der Frau Dr. Mohr, den Gottesdienst für den Gründonnerstagabend, also den Gottesdienst zur Einsetzung des Heiligen Abendmahls geplant. Da werden wir diese normale, bisschen starre Liturgie ganz stark aufbrechen und ganz, ganz stark dem jüdischen Passafest entlang gehen. Ich freue mich schon total drauf, wird eine spannende Geschichte. Ja, vielleicht sind Sie in der Nähe, sage ich jetzt einmal. Schauen Sie doch vorbei, Donnerstagabend, 19 Uhr, an der Kapelle in St. Johann, links neben dem Dom. Am Karfreitag natürlich genauso um 19 Uhr in der Anna Kapelle, um 17 Uhr davor hier in Bischofshofen. Ja, und Nachmittag habe ich mir etwas gegönnt, nämlich einen ganz lieben Menschen zum Geburtstag zu besuchen, eine ganz tolle Frau, Blumen mitzubringen und sind dann noch dort gesessen, so 2 Stunden lang, haben getratscht, geplaudert, gelacht. Das war einfach wunderschön mit ihrer Familie, ihrem Mann. Und ja, es gehört so zu diesen tollen Dingen, die man als Pfarrer machen kann. Einfach richtig liebe Leute besuchen und ihnen einmal ein kleines Dankeschön mitbringen. Worum geht's heute? Heute möchte ich das so ein bisschen fortsetzen. Beginnen wir einfach mit dem Palmsonntag. Jesus kommt nach Jerusalem. Er kommt nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Und auf wen stößt er? Ganz einfach geantwortet, auf alle. Zum Passafest sind wirklich alle da, auch die, die normalerweise in Jerusalem sein sollten, aber nie da waren. Es sind wirklich alle da, es sind Massen von Leuten da. Man kann sich das vielleicht so heute vorstellen, wie das islamische Pilgerfest zum Ende des Ramadan, wo unglaublich viele Zelte dann rings um das Mekka herum aufgestellt sind. So circa muss man sich das vorstellen, deswegen wird Jesus ja dann auch im Garten Gethsemane verhaftet, also offenkundig irgendein bewässertes Fleckerl, wo auch irgendwelche Pilger ihre Zelte aufgeschlagen haben. Nun, am Palmsonntag kommt er eben nach Jerusalem hinein und wird von einer großen Menge von Menschen begrüßt und man lässt ihn hochleben, feiert ihn und begrüßt ihn mit dem Ruf Hosianna. Das ist das Wort aus dem wichtigen Psalm der Passaliturgie. Es heißt, ach Herr, hilf, also eine Begrüßung als sogenannter Messias. Ein Messias ist jetzt zunächst einmal nichts Besonderes gewesen. Es ist einfach, heißt einfach im Hebräischen Gesalbter und meint jetzt nicht, dass der wirklich gesalbt sein muss, also sein Haupt mit Öl eingerieben sein muss in einem gottesdienstlichen Kontext, sondern Messias meint, das ist eine Person, die Gott gehört, die Gott für ganz, ganz besondere Geschichten auserwählt hat und ja, genauer heißt es noch nichts. Das folgende große, große Problem ist die einfache Tatsache, dass natürlich alle Leute in Jerusalem glauben, jetzt zu wissen, wozu dieser Jesus auserwählt ist, und zwar jeweils nach dem, welcher Gruppe sie angehören. Die möchte ich mal ganz, ganz einfach aufzählen. Jesus schafft es nämlich jetzt im Laufe dieser von Palmsonntag beginnend bis zum grünen Donnerstag wirklich alle gegen sich aufzubringen. Und zwar nicht deswegen, weil er jetzt besonders böse wäre zu denen, sondern aus dem ganz einfachen Grund, weil er jeweils ihre Erwartungshaltungen ist ja ein wunderschönes Wort, enttäuscht. Also eigentlich eine tolle Geschichte, ein grauer Mensch, der sich nicht verbilden lässt, nicht einfach das tut, was alle von ihm erwarten. Nun, was wird von ihm erwartet? Also, sicherlich haben einmal die meisten Leute, die nach Jerusalem zum Fest gekommen sind, zum Passafest der Erinnerung der Befreiung aus Ägypten durch Gott, ganz klar im Blick drinnen, der wird sie jetzt irgendwie befreien. Also es ist irgend so ein Mose-Typ und so wie damals, also die ägyptischen Reiter, also Streitwagenabteilung, die das Volk Israel wieder einfangen wollte, von Gott mit dem Meer niedergetunkt wurde, genauso wird der jetzt irgendwas tun, heute natürlich nicht mit den Ägyptern, weil die sind nicht da, aber die Römer sind da. Und die sind ganz, 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 ganz massivst da. Merkt man daran, dass der Pontius Pilatus da ist, sprich zum Passafest kommt der römische Statthalter, Präfekt mit einer großen, großen militärischen Abteilung von seinem eigentlichen Stationierungsort Caesarea, das liegt am Meer, nach Jerusalem, und diese Soldaten haben einen einzigen Auftrag, das Ganze ruhig zu halten, denn am Passafest, am Fest der Befreiung, brechen natürlich ständig irgendwelche Aufstände aus. Dieser Pontius Pilatus hat höchstwahrscheinlich von dem Jesus aus Nazareth überhaupt noch keine Ahnung. Der hat jetzt ganz andere Probleme. Er muss zuerst einmal in die Stadt rein mit seinen Soldaten in die Burg Antonia, von der man leider heutzutage auch nicht genau weiß, wo es überhaupt liegt. Das ist seine Garnison, ist eine sehr mächtige Festung. Das irgendwie wirklich Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass von den vielen, vielen Statthaltern, die Israel über sich ergehen lassen musste, der Pontius Pilatus wahrscheinlich der beste, freundlichste und ordentlichste war. Von ihm wird eines gerühmt, als er mit seinen Soldaten in die Stadt Jerusalem einzieht, macht er etwas, was eigentlich alle hätten machen sollen. Er lässt die Götterbilder von den Standarten entfernen und diese natürlich heidnischen Götterbilder auch draußen vor der Stadt bewachen. Er nimmt also kein heidnisches Götterbild in die Stadt Jerusalem mit hinein. Das ist eine Geschichte, die hätte eigentlich jeder machen sollen, haben ganz, ganz wenige dieser Statthalter gemacht. Wenn Sie jemals Asterix und Obelix als Kind gelesen haben, dann können Sie sich erinnern an den einen Legionär, der immer so eine Standarte trägt. Und da steht oben drauf dieses SBQR, also dem Senat und dem Volk Roms. Und drunter sind so runde Dinger. Diese runden Dinger sind Götterbilder. Das Ganze, diese Standarte, ist nicht eine Fahne, wie wir sie heute verstehen, sondern ein mobiles Heiligtum der Legion. Und er lässt sie draußen. Das ist ein sehr positives Zeichen. Eigentlich zieht mit seinen Soldaten da ein und hat offenkundig jetzt nur eine Aufgabe vor sich und ein Interesse. Er möchte dieses Passafest ohne Aufstand hinter sich bringen. Er wohnt also mit seinen Soldaten in der Burg Antonia. Wir wissen nicht genau, wo die liegt, aber sie muss unmittelbar beim Tempel, beim Tempelberg gelegen haben. Und diese Tempelgeschichte ist jetzt eine ganz wichtige, weil dort ballt sich nun alles zusammen. Da gibt's einmal die Priester. Priester am Tempel von Jerusalem werden nicht gewählt oder man macht ein Studium und bewirbt sie dann dort um einen Posten, sondern die Tempelpriester, die kommen eigentlich, rein theoretisch, sind das Abkömmlinge der ersten Tempelpriester. Das wird also vererbt, ist ein erbliches Amt, und in der Tat viele dieser Priester, die dort herumgetan haben und ausnahmsweise sogar in Jerusalem waren, sind aus uralten israelitischen Familien, die sich zum Adel entwickelt haben. Die sogenannten Sadduzäer sind das. Das sind reiche Leute, die meistens überhaupt nicht in Israel sind, sondern irgendwo in Griechenland oder sogar in Rom und dort ein Luxusleben führen. Es sind Großgrundbesitzer, die mit den Römern paktieren und deren Interesse eigentlich auch primär darin besteht, eine Ruhe zu haben und ihr Geld zu verdienen. Also auch Leute, die natürlich auf irgendeinen jugendlichen Redner und Volkshelden wie einen Jesus schlecht zu sprechen sind. Das sind nicht die hohen Priester, denn es gab circa 100 Jahre vorher eine Art Kultrevolution dort, und das uralte Geschlecht der Zadukiden, die haben immer den hohen Priester gestellt, ist aus Jerusalem vertrieben worden. Es ist ab sofort ein anderer Hohepriester eingesetzt worden. Der kann also der Kaiphas sein oder der Hannas, wissen wir nicht genau. Diese beiden Namen tauchen immer wieder auf. Und das ist jetzt ein großes Problem. diese Leute sind auch nur an einer einzigen Sache interessiert, nämlich, dass der Tempel wenigstens erhalten bleibt. Dieser Tempel soll deswegen erhalten bleiben, weil er sozusagen das letzte Stickel Israel ist, das letzte Bereich, wo die Juden, wenn sie da oben innerhalb der Tempelmauern sind, wirklich noch ein Stück Freiheit haben. Und dessen Interesse besteht natürlich auch darin, dass die Römer auf keinen Fall den Tempel entweihen, sprich da irgendeine Götterstatue einstellen oder, was ja schon passiert ist, nach der babylonischen Besetzung, diesen Tempel zum Schluss verbrennen, abreißen, zerstören. Also auch jemand, der nicht wirklich für Jesus da sein wird. Nun gibt es eine weitere Gruppe, das sind die sogenannten Schriftgelehrten oder die Pharisäer. Das sind ganz, ganz spannende Leute. Die haben sozusagen die schlechte Karte im Neuen Testament, weil ganz viele Streitgespräche von Jesus mit den Pharisäern berichtet werden. Das macht ein bisschen einen falschen Eindruck. Eigentlich sind es ziemlich gute Leute, die das allererste Mal eine tolle Idee hatten, dass es nämlich nicht aufs Heiligtum im Sinne eines Tempels, Kirchen oder sonst was ankommt, sondern ein frommer Mensch, der kann sein ganzes Leben heiligen. Der erste Ansatz dieser Gruppe der Pharisäer, die sich selbst die Getreuen nannten, war also eine ganz tolle. Sie haben das dann versucht dadurch, dass sie die ganzen Gebote des Alten Testaments unglaublich streng befolgt haben und gesagt und haben einfach, wenn ich alle Gebote und Verbote befolge, dann bin ich selber heilig und dann brauche ich eigentlich jetzt keinen Tempel mehr und so weiter und so fort, waren aber trotzdem am Tempel hochgeschätzt als die, die die Bibel ausnahmsweise wirklich gelesen haben, also sich wirklich damit auskannten, wie eigentlich so ein Opfer zu machen ist und welche Kleidung der Priester zu tragen hat und 100.000 Detailfragen. Jesus streitet unglaublich oft mit ihnen. Es sei nur ein kleines Zitat gebracht. Für die pharisäische Bewegung war es unglaublich wichtig, dass am Sabbat, also heutigen Samstag, keine Arbeit geleistet wird. Und die haben 100.000 Vorschriften dann aufgestellt, was heißt es überhaupt, eine Arbeit zu leisten, was ist keine Arbeit, was ist eine Arbeit und so weiter und so fort. Gibt es unendlich lange Listen, was alles am Sabbat verboten ist. Und Jesus legt sich mit ihnen an und sagt zu ihnen, hört zu, Leute, es ist ja nicht der Mensch von Gott geschaffen worden um des Sabbats willen, sondern Gott hat den Sabbat angeordnet um des Menschen willen. Also, dass der einen Tag eine Ruhe hat, an Gott denken kann, sich seines Lebens erfreuen kann und nicht ständig der harten Arbeit nachgehen muss. Da merkt man jetzt diese zwei Positionen. Die pharisäische ganz, ganz genau Gebote erfüllen auf der jesuanischen Seiten des denkt's doch einmal nach, Leidln, was will denn Gott wirklich? Diese Pharisäer haben also eine Bedeutung, sind aber dann im Prozess selber nicht wahrscheinlich entscheidende Leute, die waren sehr, sehr vorsichtig wahrscheinlich, was den Messias betroffen hat, weil sie wollten anscheinend niemals ausschließen, dass irgendjemand der Messias ist und es wäre ja blöd, den umzubringen, weil das wäre nun wirklich eine gewaltige Sünde. Jetzt gehen wir noch auf eine andere Gruppe hinüber, das sind die Wilden, die Aufständischen. Das sind die sogenannten Sikarier. Diese Sikarier, das ist eigentlich lateinisches Wort, die Sika, ein krummer Dolch, der im ganzen Römischen Reich verboten war, weil der hat sich so gut dazu geeignet, unter einem Mantel oder Jacke getragen zu werden. Und man konnte da, also so als Meuchelmörder, dieser Begriff, den haben wir bis heute, zustoßen ganz schnell, also den irgendwie einen römischen Soldaten da so in den Spalt zwischen seinem Vorder- und Rückenpanzer irgendwie einstoßen und den umbringen. Sikaria bedeutet, übersetzt eigentlich Meuchelmörder, sind eigentlich Leute, die für die Befreiung Israels gekämpft haben. Praktisch genommen waren das unglaubliche Falotten, weil sie dann angefangen haben, die Bauern zu erpressen und fertig zu machen nach dem Motto, wenn du mir nicht was von deiner Ernte gibst, dann bist du ja ein Kollaborateur der Römer, dann bringe ich die auch um. es gibt Berichte, dass diese Sikarier dann auch irgendwann einmal zu einer Landplage geworden sind, weil diese armen Bauern auf der einen Seite Steuern zahlen müssten an die Adeligen, zweitens an die Römer und drittens dann auch noch an diese Sikarier. Das waren Leute, die haben sicherlich bei jedem dieser Passafeste irgendwie mitgemischt und geschaut, ob sie nicht da wieder irgendwas an einen Aufstand zusammenbringen oder zumindest ein paar römische Soldaten umbringen können. In diesen Hexenkessel kommt also Jesus rein und damit wird jetzt schon klar, dass er wirklich jede Erwartungshaltung enttäuscht. Und zwar komplett und total. Er hat nicht vor, den Tempel jetzt als besonderes Heiligtum irgendwie zu feiern. Er geht einfach hin, weil das einfach üblich ist. Passa feiert man in Jerusalem. Er hat nicht vor, irgendwie mit den Römern zu kollaborieren. Er hat nicht vor, irgendeinen Volksaufstand loszutreten. Er hat auch nicht vor, sich hinzusetzen und ewig über die Bedeutung irgendeines alttestamentlichen Gebotes zu diskutieren. Er glaubt offenkundig nicht, dass starre Gebotseinhaltung jetzt wirklich der Weg zu Gott ist. Sprich, er geht absolut jedem auf die Nerven, weil er, und das werden wir dann auch noch an der Karfreitagsliturgie hören, der einzige echte Mensch ist. Er ist der einzige echte Mensch, weil er gleichzeitig auch echter Gott ist, weil er so viel Rückhalt hat von Gott, dass er sich eben nicht verbiegen muss. Und das ist das Geniale. Und das möchte ich Ihnen einfach mit dieser langen Erzählung mitgeben, die hoffentlich Ihr historisches Interesse geweckt hat, dass Sie ein bisschen sich jetzt auskennen, wenn Sie ihn auch selber in der Bibel lesen oder einen Jesus-Film einmal sehen, dann wissen Sie vielleicht ein bisschen besser, wer das ist. Aber das Entscheidende ist was anderes. Der, der für uns stirbt, der ist absolut und total echt. Und wir bekommen von ihm eine solche Echtheit geschenkt, obwohl wir als Menschen niemals ganz echt werden, bis zu dem Moment, wo wir selbst Auferstehung erleben. Einen gesegneten Abend wünsche ich Ihnen, Ihr Pfarrer Hans Spiegel.